ich würde mir schon wünschen, dass man, ich sag mal, in der Innenstadtmeile, wo ja viele unserer Besucher halten sich ja entweder in ihrem Hotel, auf der Messe oder in der Innenstadt auf, weil sie alle im Prinzip mal den Dom sehen wollen, weil sie alle vielleicht die ein oder anderen Museen mal auch besuchen wollen. Und da würde ich mir wünschen, dass da deutlich mehr Augenmerk auf Sauberkeit, auf äußeres Erscheinungsbild der Stadt gelegt wird.
Wirtschaft Köln am Platz.
Die PSD Bank hat ihren Hauptsitz im Herzen von Köln. Als aufrichtige Bank für Arbeitnehmer liegt ihr die Wirtschaft ihrer Region besonders am Herzen. Die Zufriedenheit ihrer rund 100.000 Kunden spiegelt sich in ihren Auszeichnungen als beliebteste Regionalbank und als bester Baufinanzierer bundesweit wider. PSD Bank. Eine Bank, ein Wort, seit 1872.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln unplugged. Normalerweise würde es in einigen Wochen wieder richtig voll werden in Deutz. Wenn die Gamescom die Türen öffnet, drängeln sich die Menschen durch den Bahnhof, den Stadtteil und vor allem die Messehallen. Dieses Jahr wird es Ende August wieder ruhig bleiben. Auch die Gamescom wird erneut digital stattfinden, statt in Deutz. Denn seit dem Frühjahr 2020 ist die Kölnmesse durch die Pandemie lahmgelegt. Ein immer noch ungewohntes Gefühl, gerade für Gerald Böse. Der ist seit 2008 Chef der Kölnmesse. Zuvor hat er bei Messegesellschaften in München, Düsseldorf und Karlsruhe gearbeitet. In den vergangenen Jahren hatte er die Kölnmesse, die zu 80% der Stadt und zu 20% dem Land NRW gehört, zu neuen Umsatzhöhen geführt. Mit Traditionsveranstaltungen wie der Anuga, der Art Cologne, der Möbelmesse IMM, mit neueren Formaten wie der Gamescom oder der Demexco und auch einem ziemlich kräftigen Auslandsgeschäft. 2019 war ein Rekordjahr. Dann kam Corona und seit vielen Monaten wandeln Böse und seine Mitarbeiter durch überwiegend leere Hallen. Für 2020 vermeldete die Kölnmesse vor kurzem fast 110 Millionen Euro Verlust. Was macht diese seltsame Phase des Stillstands mit einem Manager, der eigentlich nur Vollgas kennt? Glaubt Gerald Böse wirklich an ein Comeback von Messen nach der Pandemie? Oder werden Geschäftsleute das Reisen und Unternehmen die teuren, teuren Messebesuche einfach absagen? Und was sieht Böse, wenn er aus dem Messeturm in Deutz auf die Nachbarschaft blickt? Schließlich verändern sich gerade die rechtsrheinischen Stadtteile gerade in einem enormen Tempo. Im Gespräch gibt er Antworten über die Kölnmesse von morgen und ein bisschen auch über das Köln von morgen. All das jetzt bei Wirtschaft Köln unplugged. Viel Freude beim Zuhören.
Dann freue ich mich, Herrn Böse heute willkommen zu heißen, Chef der Kölnmesse. Herr Böse, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, prima, ich freue mich.
Herr Böse, ich habe nochmal geguckt, Messe Köln, 284.000 Quadratmeter Fläche, ungefähr halb so groß wie Mauenheim, ein Zehntel der Neustadt Nord und seit fast einem Jahr oder seit einem Jahr jetzt fast durchweg leer, auch wenn wir jetzt seit Anfang des Jahres das Impfzentrum ja zumindest eine Halle belegt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so viele Wochen, Monate durch ein leeres Messegelände läuft?
Ja, da geht es mir wahrscheinlich wie jedem anderen Mitarbeiter und jeder Mitarbeiterin der Kölnmesse. Das ist ein ganz, ganz schreckliches Gefühl. Vor allen Dingen, wenn man gewohnt ist, dass sich in diesen Hallen im Prinzip 365 Tage ständig was bewegt. Wir sind sicherlich eines der bestausgelasteten Messegelände in Deutschland. Wir haben den höchsten Anteil an eigenen Messen, die wir auf dem Gelände jedes Jahr durchführen. Wir haben einen hohen Anteil an Gastmessen. Und wenn ich dann jeden Tag da aus meinem Büro runterschaue und sehe zwar die Kräne drehen, weil wir bauen ja Gott sei Dank auch in der Zeit, da wird einem schon ein bisschen anders. Das ist ganz klar.
Sie kamen 2019 aus einem der besten Jahre, glaube ich, der Geschichte der Kölnmesse. Dann natürlich wie viele andere Bereiche der Veranstaltungswirtschaft ein natürlich große Einbrüche im vergangenen Jahr. Was hat das für die Kölnmesse an Herausforderungen mit sich gebracht?
Ja, wir konnten ja das vergangene Jahr noch mit der Möbelmesse starten. Auch die Süßwarenmesse im Februar lief nahezu reibungslos. Da gab es schon die ein oder anderen Absagen oder die ein oder anderen Gerüchte aus China, dass da etwas auf uns zukommen sollte. Und dann wurden wir im Prinzip mitten im Aufbau der Eisenbahnmesse ja wirklich kalt erwischt. Wir hatten dann die Nachricht, dass die komplette chinesische, taiwanesische Beteiligung ihre Teilnahme an der Eisenbahnmesse absagen wird. Die Hallen waren im Prinzip zu 80% aufgebaut. Die Stände waren da. Wir waren im Prinzip bereit. Und dann sprang dieser Funke ein Stück weit auf die europäischen Beteiligungen über. Die deutsche Werkzeugmaschinenbranche wurde nervös. Und dann kam Bergamo, also Ischgl, Bergamo, Südtirol. Und dann sagte die Italiener komplett ab und da blieb uns nichts anderes, als dann eine Woche vor der Messe wirklich die Notbremse zu ziehen. Und im Nachhinein war das sicherlich die richtige Entscheidung. Und seitdem sind wir in diesem Stop-and-Go-Verfahren. Wir hatten ja auch mal im Sommer, im August und September eine Zeit, wo Messen wieder erlaubt waren. Da waren wir aber nicht in der Lage, so schnell auch mit unseren Produkten, die eine lange Vorlaufzeit hatten, die auch sehr international sind, darauf zu reagieren, sodass wir dann im Prinzip ja, in dem Gelände seitdem Ebbe haben.
Jetzt reden wir ungefähr ein Jahr später, ja tatsächlich ein gutes Jahr später. Was haben Sie in der Zeit gelernt, erlebt? Was hat Sie vielleicht auch überrascht im Umgang mit den eigenen Mitarbeitern, mit Veranstaltungspartnern und mit den Ausstellern vielleicht selbst auch?
Ja, Sie haben eben einen Begriff erlebt, das ist absolut richtig. Wir haben vieles erlebt auf verschiedenen Ebenen und zunächst einmal war es natürlich für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Riesenherausforderung. Wir sind ein Unternehmen, was im Prinzip immer auf Volllast fährt, gewohnt ist, immer 100% da zu sein und dann auf einmal nach Hause geschickt zu werden und dann die Tätigkeiten von zu Hause aus zu machen. Das haben wir Gott sei Dank sehr, sehr schnell und sehr konsequent gemacht. Wir hatten also im Prinzip ab Ende März die Mitarbeiter schon im mobilen Arbeiten. Wir haben Gott sei Dank auch einen hohen technischen Standard, sodass wir remote und mobil auch die Teams miteinander kommunizieren können. Aber die Umstellung war natürlich gewaltig. Wir hatten dann sofort auch, Gott sei Dank, auf Kurzarbeit umstellen können, das ganze Instrumentarium. Und wir waren dann eigentlich in einem Krisenmodus, wo wir natürlich sehr stark gar nicht mit uns selbst uns beschäftigen konnten, sondern vor allen Dingen mit unseren Kunden. Es kamen Anfragen, es mussten Messen verschoben werden, es mussten Messen abgesagt werden. Es mussten Messen plötzlich in digitale Geschäftsmodelle überführt werden. All das, was wir uns eigentlich so die nächsten 3, 4, 5 Jahre vorgenommen hatten, weil wir kamen aus einem absoluten Rekordjahr. Es gab nicht den Anlass, unser Geschäftsmodell komplett neu zu denken. Wir hatten die Digitalisierung schon immer auf dem Schirm und hatten das auch mit einer Gamescom 2019 die Mexco auch schon sehr stark vorangetrieben, dass wir neben der physischen Messe immer auch sehr stark interaktive digitale Inhalte hatten. Aber dass wir dann gezwungen waren, im Prinzip innerhalb von 3 Monaten dann eine digitale Gamescom zu machen und 4 Wochen später eine digitale die Mexco, das hat natürlich schon auch einen Riesenschub, was unsere digitalen Skills angeht, in das Unternehmen gebracht. Und auch selber, ich merke es ja auch an mir, wenn ich jetzt, ich habe meistens 2 Tage die Woche mobiles Arbeiten von zu Hause. Das ist mittlerweile in Fleisch und Blut übergegangen, aber trotzdem freut man sich natürlich auch mal wieder im Büro die Kollegen zu sehen. Also wir waren mit den Kunden sehr, sehr stark beschäftigt. Sie müssen sich vorstellen, dass im Prinzip der ganze globale Messekalender ins Wanken geraten ist. Die großen deutschen Weltleitmessen geben vielfach den Takt vor für Messen in Asien, für Messen in Amerika, für Messen in Südamerika, auch für Messen in Europa. Und wenn wir verschieben oder ausfallen, dann ist das wie so eine große Mischung aus Monopoly und Schach. Ja, da muss man auf dem Brett genau wissen, wo man dann seine Messe setzt, weil natürlich auch ausgefallene Messen und verschobene Messen den globalen Wettbewerb innerhalb der Standorte und auch der Themen anheizen werden. Mhm. Also da gilt es sehr, sehr wachsam zu sein, um seine Position mittel- und langfristig nicht aufzugeben.
Ja. Sie hatten gesagt, Sie hatten Zeit, sich um die Kunden zu kümmern. Es war jetzt vor 2 Wochen noch zu lesen, da ging noch ein Prozess, glaube ich, zu Ende mit einem Aussteller, der Auslagen erstattet haben wollte, weil die Eisenwarenmesse so kurzfristig abgesagt wurde. Ist das ein Einzelfall oder gab es viele böse Telefonate oder eben auch Rechtsstreitigkeiten?
Ja, ich muss sagen, das war ein Einzelfall. Das ist der einzige Fall, mit dem wir wirklich vor Gericht dann gelandet sind, weil das dann unvermeidbar war. Wir haben dann auch gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt mal so klären. Es gab vorher viele, viele Versuche, sich gütlich zu einigen. Das ist uns ja auch mit 99,9% all unserer Kunden gelungen. Ich finde, das ist schon bemerkenswert und zeigt ja auch das vertrauensvolle Verhältnis, was wir zu unseren Ausstellern auch haben. Aber in dem einen Fall, ich glaube, der wollte es mal wissen, das wird aber auch unser Verhältnis in Zukunft nicht trüben. Also wir werden auch mit diesem Aussteller weiter vernünftig zusammenarbeiten, wenn er denn will. Und das war auch für uns gut, dass wir es mal klären konnte.
Okay, ja. Lassen Sie uns einen Schritt nach vorne gucken. Sie hatten die Gamescom gerade schon angesprochen. Auch die war, ich glaube, Ende März diesen Jahres erst angekündigt als hybrides Format. Jetzt vor kurzem wurde es dann doch auf digital umgeschwenkt nochmal. Wann geht es denn wieder los? Wann brummt es wieder auf dem Messegelände?
Ja, wir hatten natürlich gehofft, mit der Gamescom Ende August wieder starten zu können. Das war so die Einschätzung im Februar, wo wir auch nicht so genau wussten, wie entwickelt sich die Impfkampagne, wie schnell geht das. Das hat sich ja leider dann auch nochmal nach hinten verschoben. Und dazu kommt, dass wir bei der Gamescom viele große internationale Konzerne haben. Microsoft, Sony, Electronic Arts, nur um einige zu nennen, Nintendo, die natürlich auch ihre Corporate Policy haben. Und aus den Hauptquartieren hörten wir, dass viele Unternehmen eine grundsätzliche Entscheidung für das Jahr 2021 getroffen haben, nämlich weder auf eigenen großen Hausmessen noch auf anderen internationalen Messen physisch teilzunehmen. Und dieser Umstand, da gab man uns noch so bis Mai, April, Mai ein Stück weit auch Hoffnung, dass das je nach Impffortschritt sich verändern konnte. Aber mittlerweile ist es so, dass diese Entscheidung Bestand hat. Und dann haben wir uns zusammengesetzt mit unserem ideellen Träger und Mitveranstalter, dem Gameverband, in dem ja die alle organisiert sind. Und ja, dann haben wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen müssen, weil natürlich die Gamescom auch gerade von den großen Blockbustern lebt. Damit will ich die Rolle der kleineren und mittleren Unternehmen gar nicht schmälern, aber immer ein Platz für Innovationen, für große Inszenierungen war. Und wenn das wegfällt, dann glaube ich, wäre auch so dieses Gamescom-Feeling, auch was so im Zusammenhang mit der ganzen Stadt sich abspielt, nicht das Gleiche gewesen. Und jetzt sind wir waren vorbereitet auf den Schwenk. Also wir werden auch wieder jetzt ein Feuerwerk an digitalen Neuheiten haben, aber leider halt nicht physisch. Und das trifft uns sehr, nicht nur was die wirtschaftliche Seite angeht, sondern vor allen Dingen tut es mir auch wahnsinnig leid um das ganze Ökosystem hier am Standort Köln, was ja auch seit März mit uns gemeinsam leidet. Hotellerie, Gastronomie, Taxifahrer, Standbauer, technische Dienstleister, Bäcker, alles Kioske, alles, was natürlich da zusammenhängt. Ne?
Aber wann soll es dann wieder losgehen?
Ja, also wir glauben fest an den Messeherbst 21. Gerade jetzt auch durch den Impffortschritt sind wir fest gewillt, auch die ein oder andere Veranstaltung schon im September machen zu können. Wir fiebern natürlich auf die Anuga im Oktober hin. Der Buchungsstand ist hervorragend. Auch die internationalen Unternehmen wollen eine physische Anuga. Alle zwei Jahre ist die das absolute Highlight im Kalender der internationalen Ernährungsfachmessen. Also insofern glaube ich, dass es eine andere Anuga sein wird, aber sie wird nicht minder erfolgreich werden.
Sie hatten gerade gesagt, Sie wurden ein bisschen überrascht natürlich von der Pandemie, waren auf dem Weg der Digitalisierung. Jetzt konnte man ja das Beispiel Gamescom auch durchaus als Erfolgsbeispiel lesen. Ich glaube, 2 Millionen Zuschauer beim Eröffnungsabend, die dabei waren. Wie werden die Messen anders aussehen in der Zukunft? Weil natürlich kann man auch sagen, Geschäftsreisen generell werden zurückgefahren. Manche andere Punkte, an denen man über die man auch rund um Messen natürlich gerne mäkelt, überteuerte Hotels, teure Standflächen, gibt es ja durchaus auch als Kritikpunkt. Wie werden Messen anders werden?
Ja, zunächst muss man ja mal einräumen, dass auch wir bis jetzt noch keine einzige hybride Messe richtig umgesetzt haben. Wir haben sie geplant mit unseren Sicherheitshygienekonzepten, mit unseren digitalen Ergänzungen, um genau das zu erreichen, nämlich die Vorteile einer physischen Präsenz, das sich in die Augen sehen, zusammen verhandeln, einen Handschlag geben, eine Tasse Kaffee oder ein Bier zusammen zu trinken, mit der maximalen Reichweite, die wir über die digitale Plattform dann diejenigen erreichen, die eben nicht anreisen können. Das ist so der Grundgedanke des hybriden Messemodells. Aus vielen, vielen Gesprächen mit unseren Ausstellern und auch aus den Erfahrungen der digitalen Messen, die wir bis jetzt gemacht haben, jetzt gerade letzte Woche die Leitmesse der Möbelfertigung Interzum at Home, da hören wir, dass die Aussteller zu 80-90% geradezu wieder einer physischen Messe entgegenfiebern. Die sagen, das ist nur diese Art von Beziehungsmanagement, diese Art von Markenbildung ist im Netz nur bedingt machbar, vor allen Dingen was Neugeschäft angeht. Bestandsgeschäft ist sicherlich auch über digitale Tools zu pflegen, beizubehalten, aber gerade was das Thema des Neugeschäfts angeht, diese zum Teil auch zufälligen Begegnungen, die man auf den Messen hat, am Gang, am Stand des Wettbewerbers. Und Messen heißt ja auch Messe, weil dort messen sich auch die einzelnen Unternehmen miteinander. Das heißt, ich kriege in 4 Tagen, kriege ich mit, was meine weltweiten Konkurrenten zu bieten haben. Das sehe ich. Ich kann bei denen am Stand vorbeigehen, ich kann mich mit denen unterhalten und. Also das wird auch komplett unterschätzt. Auch die Interaktion zwischen den Besuchern auf der Messe, nicht nur zwischen Aussteller und Besucher, sondern das Beziehungsgeflecht ist ja sehr komplex und diese einzigartige Atmosphäre, die ist nicht zu ersetzen. Und da wird es sehr spannend sein, wenn die physischen Messen zurückkommen, welchen Anteil die Digitalisierung weiter beibehalten wird. Weil es ist schon schwierig, einen Messestand zu haben mit seinen Vertriebsmitarbeitern, die Hütte voll zu haben am ersten, zweiten Messetag und gleichzeitig noch in irgendeinem Streamingstudio mit seinem Kunden aus Südamerika zu chatten. Weil das sind natürlich auch vielfach Gespräche, die das Senior Management persönlich führen muss mit Key Accounts. Und da kann ich nicht sagen, entschuldige bitte, ich muss gerade mal in ein Streaming mit einem Kunden aus Singapur. Warte mal hier, trink mal eine Tasse Kaffee dabei. Ne? Also auch logistisch werden das neue Erfahrungen, die wir gemeinsam mit unseren Kunden sammeln. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir uns als Plattform weiterentwickeln müssen, als Plattform sowohl physisch wie auch digital, dass wir neue digitale Services auch für unsere Kunden anbieten, die auch von uns zu monetarisieren sind. Das heißt, es müssen auch für uns konkrete Geschäftsmodelle dahinter stehen. Ich halte
haben
nichts
Sie da schon eine Idee oder ein Beispiel,
was ja, das werden könnte? Ja, wir natürlich. Also alles rund um das Thema Matchmaking ist ja unsere Stärke, physisch, also Austausch. Mhm. Und dieses Matchmaking, wenn ich über Leads spreche, die ein Aussteller auf einer physischen oder digitalen Plattform generieren kann, dann sind diese Leads wertvoll. Und wenn ich in der Lage bin, die dem Aussteller zuzuführen, kann ich dafür auch Geld verlangen. Über den reinen physischen Messebesucher hinaus. Und da sind wir dabei, das auch ganz, ganz konkret anzubieten. Ich bin kein Freund von irgendwelchen digitalen Features nur um die Digitalisierung willen, sondern die müssen wirklich einen Mehrwert haben für unsere Aussteller und für unsere Besucher. Und deswegen investieren wir sehr viel. Wir haben ein Investitionsprogramm in die Digitalisierung von knapp 100 Millionen von 2020 bis 2030. Okay. Werden wir jedes Jahr nicht nur in die digitale Ausstattung unseres Geländes, sondern auch genau in solche Geschäftsmodelle investieren. Und da ist natürlich auch die Überlegung, über die 4 Messetage hinaus ganzjährig für unsere Aussteller eine Plattform anzubieten, für den Austausch, für die Innovation. Und da müssen wir aber sehr genau überlegen, mit wem wir da in Konkurrenz treten. Also die Kölnmesse kann kein zweites Alibaba werden oder auch kein zweiter Amazon, sondern da müssen wir auch sehen, was wirklich im B2B-Bereich für uns gut sein kann.
Wie glauben Sie, könnten neue Formate in Zukunft aussehen? Also wird es vielleicht kleiner, intimer und nicht mehr 7-8 Messehallen über 4-5 Tage? Oder wo wird sich's hin entwickeln?
Ja, also wir schaffen ja im Prinzip mit unserem Investitionsprogramm 3.0 genau dafür die Voraussetzungen. Wir machen unser Gelände flexibler. Wir machen unser Gelände dahingehend individueller, indem wir eben auch Veranstaltungen eine Heimat bilden können innerhalb unseres 6 größten Messegeländes der Welt, was wir noch haben, wo sie sich eben nicht verloren fühlen. Wir werden 4 gleichwertige Eingänge haben. Wir können verschiedene Hallenbereiche, 1, 2, 3 Hallen so miteinander intelligent verbinden, dass auch kleinere Veranstaltungen sich zu Hause fühlen und eben nicht sich in gigantischen Hallen verlieren. Und es entwickeln sich natürlich auch ganz interessante Formate, wenn ich zum Beispiel an die InsureNext denke. Das ist ja eine Konferenz und Ausstellung für die internationale Versicherungswirtschaft, wo es auch um Startups und Fintech-Modelle geht. Die ist jetzt zunächst mal nur digital gestartet. Und sehr erfolgreich. Also aus dem Stand weg mit über 1000 hochkarätigen Teilnehmern, mit tollen Vortrags über 150 Speakern. Und aus solchen digitalen Modellen können sich dann auch irgendwann hybride Geschäftsmodelle entwickeln und auch physische Messen. Also dieses Digitale wird nicht mehr weggehen. Es wird integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie sein, auch in den nächsten 50 Jahren.
Ja. Sie hatten jetzt die InsureNext angesprochen, damit ein Thema, was nah dran ist an einem Kölner Traditionsthema der Versicherungswirtschaft. Wenn wir auf Themen gucken, wie sieht es denn sonst aus? Also für Aufsehen hat ja gesorgt, dass im vergangenen Jahr nach 70 Jahren die Photokina ausgesetzt wurde. Kommt die nochmal wieder, oder?
Ja, also wenn es nach uns ginge, natürlich. Wir haben um diese Veranstaltung gekämpft, glaube ich, wie um keine andere. Das liegt natürlich daran, dass die Photokina sehr eng auch mit dem Image des Messeplatzes Köln verbunden ist und wir aber leider feststellen mussten, dass dieses Segment, die klassische Fotografie, das ist ja ein Trend, der seit über 10 Jahren rasant anhält, immer weiter verdrängt wird. Und irgendwann haben wir natürlich immer versucht, auch die Photokina ein Stück weit als Festival zu inszenieren. Aber dazu braucht man natürlich eine Substanz an großen Ausstellern, die das auch mitfinanzieren, und B, auch ein Stück weit sponsern. Und wenn ich jetzt sehe, dass der klassische Kameramarkt jedes Jahr zwischen 40% und 50% seines Marktvolumens einbüßt, ja, dann ist natürlich der Weg klar, den das geht. Und deswegen haben wir uns dann schweren Herzens, aber immer noch mit einem sehr vernünftigen Verhältnis zu den Unternehmen dazu entschlossen, die Fotokina in dieser Art, wie wir sie kennen, eben nicht mehr zu wiederholen. Die letzte 2018 wird also immer noch, ich glaube, sehr, sehr gut auch in Erinnerung aller Beteiligten bleiben. Und ich habe eins gelernt in dem Messegeschäft, never say never. Also es gibt immer mal wieder Möglichkeiten, wo man mit den Unternehmen wieder in Kontakt tritt. Dann haben wir das, glaube ich, auch frühzeitig erkannt gehabt und das kompensiert durch Formate wie eine Gamescom, wie eine Dimexco. Und jetzt auch gerade vor einigen Wochen ein neues Konzept präsentiert, nämlich die Polis Mobility.
Genau, das war ja ein Punkt, auf den ich kommen wollte. Polis Mobility, vor ein paar Wochen angekündigt, klang in so ein paar Schlagworte, klang so ein bisschen, als ob da was von dem Konzept der IAA Mobility vielleicht noch zumindest Inspiration übergeblieben ist. Die Bewerbung war ja letztes Jahr gescheitert.
Ja, auf alle Fälle. Wir sind ja da im Prinzip auf der Zielgeraden abgefangen worden bei der IAA-Bewerbung. Das hatte mehrere Gründe. Ich glaube, für uns als Kölnmesse und Stadt, mit der wir gerade bei der Bewerbung und auch dem Land Nordrhein-Westfalen hervorragend zusammengearbeitet haben, das möchte ich hier auch nochmal sagen, war das bitter, weil wir den Wunschtermin der Branche, nämlich den September, den sie haben wollten, so in Köln nicht darstellen können. Ich hätte mindestens 3 bis 4 Top-Messen verschieben müssen, die uns seit Jahrzehnten im Prinzip unterstützen, für eine, ich sag mal, etwas ungewisse Zukunft einer Automesse, so wie sie im Prinzip vom Verband auch noch geplant war. Und da haben wir uns dagegen entschieden. Wir haben ein tolles Konzept präsentiert, was allseits als das Beste eingestuft wurde. Wir sind auch von der Terminierung überzeugt, nämlich genau dann, wo wir jetzt auch unsere Polis Mobility machen im Frühjahr, weil wir da auch die Einbindung der Stadt besser sehen, längere Tage. Man kann am Abend nach der Messe in der Stadt einfach auch viel mehr inszenieren und die Bürger ansprechen. Und das wollen wir ja auch. Und wir verbinden das aber, sagen wir mal, die guten Teile auch der IAA-Bewerbung mit einem völlig neuen Ansatz, nämlich dem der urbanen Stadtentwicklung. Ich glaube, dass Mobilitätskonzepte der Zukunft nicht ohne Stadtentwicklung und Immobilienwirtschaft gehen. Das geht nur zusammen. Und deswegen haben wir uns auch einen Partner an die Seite gestellt, den Herrn Bussmann, der seit vielen Jahren eine sehr erfolgreiche Nischenveranstaltung in Düsseldorf macht, in den Böhlerwerken, die Polis Convention, die von vielen so schon ein bisschen als heimliche Alternative zur Expo Real gesehen wird, im nördlich des Weißwurst-Äquators, sage ich mal. Und auch speziell hier in diesem Ballungsraum in Nordrhein-Westfalen, wo ja ganze Industriebranchen im Umbruch sind, ganze Standorte, die sehr industriell geprägt sind, sich jetzt zu Dienstleistungs-, Wohn- und Gewerbestandorten wandeln. Stichwort Ruhrgebiet, Stichwort auch in Köln, hier viele Flächen der Konversion unterzogen werden. Da kann das hochspannend sein, weil diese Quartiere der Zukunft, die will man ja nicht planen wie vor 20 oder 30 Jahren, autogerecht und busgerecht nur, sondern man wird sie mobilitätsgerecht planen. Mit all den neuen Entwicklungen, die wir sehen, inklusive der Digitalisierung, inklusive der intelligenten Gebäude, die dahinter stehen, inklusive der Energie, die ja eine ganz entscheidende Rolle spielt im Hinblick auf Elektromobilität. Da sind ja Voraussetzungen zu schaffen, die man vordenken und gleich mitdenken muss. Und deswegen glaube ich, dass diese Veranstaltung nicht nur in Köln, sondern weit darüber hinaus Beachtung finden wird. Und die Stadt setzt ja auch ihr gesamtes internationales Partnernetzwerk ein. Sie wissen, dass Köln lange Jahre und gut gepflegte Städtepartnerschaften hat. Da sind wir auf großes Interesse gestoßen, dass diese Städte mit ihren Lösungen sich auch hier präsentieren. Wir laden sie ein, ihre Ideen zu diskutieren. Dann wollen wir auch einen Bürgerdialog machen. Da haben wir auch Ideen, wie wir dies unter Umständen vielleicht gemeinsam auch mit der Lit Cologne auf die Beine stellen wollen. Da sind wir mit Herrn Osnowski auch im sehr guten und partnerschaftlichen Austausch, weil ich finde, der wäre prädestiniert, so etwas auch zu organisieren. Und ja, das ist ein großes Puzzle. Wir freuen uns auf alle Fälle. Wir spüren auch gute Unterstützung. Und gleichwohl möchte ich aber den Kollegen in München für den September und ihre neue IAA alles Gute wünschen, weil das wäre auch ein tolles Signal für die deutsche Messewirtschaft, wenn das funktionieren würde.
Nochmal bei der Polis Mobility. Wie gesagt, ist noch ein Jahr jetzt hin, wenn wir sprechen. Wie sehr wird man da auch trotzdem vielleicht andere Konzepte sehen können, was sich eben nicht nur auf das Messegelände in Deutz konzentriert, sondern tatsächlich in der Stadt auch oder im städtischen Raum in irgendeiner Form stattfindet?
Ja, wir haben ja auch schon bei der IAA-Bewerbung eine sogenannte Blue Lane mit ins Spiel gebracht, die vom Messegelände aus auf ca. 15 Kilometern durch die Stadt fährt bis zum Mediapark, wo die Bürger die verschiedensten Arten der Mobilität ausprobieren können. Vom autonomen Fahren bis hin zu anderen Dingen werden wir dort einen Testparcours haben. Und da wird natürlich auch an den verschiedenen Stationen, werden dort die Bürger eingeladen, sich daran zu beteiligen, ein Stück weit mitzufahren, wieder zurückzufahren. Wir werden ein Konferenzprogramm haben, wir werden einen offenen Bürgerdialog haben. Es wird einen Stück weit B2B-Teil auf der Messe geben, wo auch die Fachbesucher 2 Tage Gelegenheit haben, sich unter sich auszutauschen. Also Städteplaner, Entwickler, Mobilitätsexperten, Autohersteller, alle die Startups. Und dann die anderen 2 Tage werden dann auch der Öffentlichkeit die Messehallen geöffnet sein und draußen in der Stadt sowieso während der ganzen Zeit. Dann wird es eine Konferenz geben und auch eine digitale Plattform, auf der ganzjährig auch diese Mobilitätslösungen der Zukunft diskutiert werden.
Okay. Wir hatten gerade schon kurz darüber gesprochen, Sie hatten das Programm Kölnmesse 3.0 angesprochen, was ja schon seit einigen Jahren läuft, wo auch ein enormes Investitionsvolumen hintersteckt. Sie hatten ein paar Punkte schon angesprochen, die ja auf dem Weg sind. Haben Sie dann nochmal nachgesteuert eigentlich oder mussten Sie nochmal nachsteuern jetzt mit den Erfahrungen und Erlebnissen des vergangenen Jahres?
Ja, auf alle Fälle. Nachsteuern ist vornehm ausgedrückt. Wir müssen natürlich sehen, dass wir die Liquidität im Unternehmen behalten. Wir haben auch bis jetzt keinerlei Personal abgebaut, weil wir glauben, dass, wenn es losgeht, wir auch alle wieder in voller Stärke an Bord brauchen. Je länger die Krise dauert, umso schwieriger wird das natürlich. Und wenn man einen so hohen Fixkostenblock hat wie die Kölnmesse mit dem ganzen Gelände, mit dem Unterhalt des Geländes, mit den Investitionen, mit 1000 Mitarbeitern in Köln und weltweit, da schaut man natürlich dann auf die großen Investitionen, die man vor der Brust hat. Und dazu gehört unser Investitionsprogramm. Und ich bin sehr froh, dass auch unsere Gesellschafter das mittragen, dass wir unser Confex realisieren. Das ist, glaube ich, ein Veranstaltungsort der Zukunft, der sehr viel von dem vereint, wie Messen auch nach Corona optimal aufgestellt sein müssen. Also ein hochflexibles, digitalisiertes eine Veranstaltungshalle, die auch kombinierbar mit anderen Hallen ganz tolle Events, Konferenzen und Messen ermöglicht, das Zusammenspiel zwischen Konferenz und Ausstellung, das ein Stück weit im Namen Confex sagt das schon. Und das wird ein völlig neues Veranstaltungssegment hier nach Köln bringen, was bisher noch nicht da ist. Okay. Sie müssen sich vorstellen, dass wir im Kongressbereich jedes Jahr zwischen 70 und 80 Anfragen großer entweder Corporate Events oder Kongresse absagen müssen, weil wir einfach nicht die Kapazitäten haben und auch nicht die baulichen Voraussetzungen, solch große Kongresse hier in Köln stattfinden zu lassen. Und ich glaube, das freut mich dann natürlich für unser ganzes Ökosystem, unsere Partner. Das werden wir ab 2024 deutlich spüren, dass der Messeplatz Köln auch endlich zu einem Kongressplatz von Weltrang wird. Und dieses Gebäude wollen wir ja 2024 zum 100. Geburtstag der Kölnmesse hoffentlich gemeinsam einweihen.
Aber das heißt, das ist durchaus ein Pfad für die Zukunft oder in die Zukunft, vielleicht mehr von diesen Eintages-, Zweitagesveranstaltungen mit dann 3.000, 4.000 Gästen als die einwöchigen mit Zehntausenden?
Ja, also wir spüren das ja auch, dass die Laufzeit der großen Messen zunehmend in der Diskussion stehen. Nicht nur mit den damit verbundenen Kosten, auch der Aufwand im Zusammenhang mit Hotelübernachtung, Spesen, Anreisen und so weiter wird kritisch hinterfragt. Und es geht eindeutig zu einer komprimierten Veranstaltungslaufzeit. Und auch bei der Möbelmesse werden wir in Zukunft ein Stück weit diesen Schritt gehen, dass wir auch die Laufzeit um einen Tag verkürzen. Wir haben das bei anderen Veranstaltungen auch schon getan. Man muss da aber sehr vorsichtig sein. Wir haben auch schon wieder den Gegentrend mal gehabt, wo wir eine Viertagesmesse, die Eisenbahnmesse, auf 3 verkürzen wollten, wo die Aussteller gesagt haben, das geht gar nicht. Also ich habe so viel internationale Kunden, ich kann das nicht in 3 Tagen abfackeln. Okay. Und wenn ihr so kurz bleibt, dann lohnt sich für mich der Aufwand nicht. Also wir müssen das immer sehr genau nach Branche austarieren. Und insofern bin ich froh, dass wir beim Confex auf Gas bleiben. Wir haben ja bis jetzt schon knapp 250 Millionen Euro in den letzten Jahren seit 2015 investiert aus eigener Kraft.
Noch so knapp 500 kommen dann dazu, ne?
Ja, genau. Ja, 400 ungefähr, mhm. Davon knapp 150 Millionen auch das Confex. Und wir haben aber einen Rest dieser Investitionen jetzt repriorisiert. Das heißt, wir werden im kommenden Jahr 60 Millionen nicht ausgeben. Wir werden es auf Zeiten verschieben, wenn das Unternehmen wieder in der Lage ist. Das betrifft aber keine kritischen Hallenbereiche. Wir haben die großen Sanierungsmaßnahmen der Halle 10 abgeschlossen, eine unserer größten Hallen. Alles vor allen Dingen in Time und in Budget, was natürlich wichtig ist, was in Köln auch nicht immer der Fall ist, wenn man das so sagen darf. Unsere neue Halle 1 ist komplett im Kostenrahmen geblieben, die Halle 10 sogar leicht unterschritten, was geplant war. Und das hoffen wir natürlich beim Confex auch. Aber wir mussten unser Investitionsprogramm repriorisieren, strecken bis ins Jahr 2034. Normal hätte es 2030 abgeschlossen sein sollen, aber wir haben es jetzt bis 2034 gestreckt.
Ich glaube, kurz vor Weihnachten wurde ja zumindest die Entscheidung gefallen im Architekturwettbewerb für Ihre neue Unternehmenszentrale. Im Moment, wenn Sie aus dem 15. Stock, glaube ich, rübergucken, Sie haben gesagt schon, die Kräne und die Bauarbeiten auf dem eigenen Gelände. Wenn Sie Richtung Mühlheim gucken, ist ja auch einiges los. Wie wird sich die Kölnmesse in der neuen Nachbarschaft wohlfühlen, wenn ja tatsächlich statt sehr viel Gewerbe, Industrie, auf einmal man doch durchaus begrenzt wird von einem Wohnviertel?
Ja, zunächst muss man mal sagen, Köln ist eine City-Messe. Und das wird sie auch in Zukunft noch mehr werden, weil ich glaube, viele Wachstumsthemen der Stadt Köln werden sich im Rechtsrheinischen, in Deutz, in Mülheim, in dieser Ecke abspielen. Und da ist natürlich die Kölnmesse ein Stück weit Motor dieser Entwicklung. Und ich begrüße das natürlich, dass sich dieses Umfeld wandelt hin zu einer Metropole, zunehmend aus Dienstleistungen, Wohnen und Gewerbe. Wir müssen natürlich sehen, dass wir da auch unseren Bestand und unser Bestandsschutz wahren. Die Kölnmesse ist ein Anziehungspunkt. Wir haben Zehntausende von LKWs, die jedes Jahr das Messegelände anfahren müssen. Deswegen haben wir uns schon frühzeitig auch die Digitalisierung zunutze gemacht, verschiedene Projekte mit dem Bundesverkehrsministerium umgesetzt. Wir sind vielfach prämiert worden auch für unsere digitalen Logistik- und Verkehrsleitsysteme. Wir haben also auch die Zeit der letzten Jahre und vor allen Dingen der letzten 14 Monate genutzt, um unser komplettes Verkehrsleitsystem zu digitalisieren, sodass wir den Kontakt zu den anfahrenden LKWs schon sehr frühzeitig aufnehmen.
Und das tatsächlich auch schon aus Sorge, dass nicht die Bewohner von Coloneo sich über Lärm beschweren?
Ja, das weniger, sondern dass wir einfach unseren Auf- und Abbau effizienter gestalten, auch für unsere Kunden. Also der kann, wenn der zum Beispiel irgendwo hinten in Garmisch losfährt, in unserem System in Kontakt treten und das System sagt ihm ganz genau, zu welcher Minute, an welchem Tor er einfahren kann und welche Position er an seiner Halle dann auch zum Abladen einnimmt. Und er kann seine Anreise dann halt auch so steuern. Früher war es so, dass sie vielleicht einen Tag von uns bekommen haben oder einen Zeitslot von 3, 4, 5 Stunden. Und dann kreiste der, wenn der vorher da war, kreiste der einfach so ums Messegelände rum. Das ist natürlich auch für die Anwohner und für uns auch nicht schön. Und das wird jetzt sozusagen just in time gemacht. Dann kann auch jeder Besucher über unser NUNAV, unser Navigationssystem, weiß ganz genau, welcher Parkplatz frei ist, welchen er anfahren kann, wo er von da aus mit dem Shuttle zum Messegelände gefahren wird. Also das sind alles Themen, die wir entwickelt haben. Das eine nennt sich E-Slot, was die Logistik angeht. Dann auch innerhalb des Geländes haben wir ja auch im Rahmen unseres Be Safe Villages digitale Tools entwickelt, die auch dann im Gelände das Navigieren für die Besucher deutlich besser macht. Also wir sind da auf der einen Seite natürlich positiv, dass sich qualitativ in unserem Umfeld etwas bewegt. Auf der anderen Seite müssen wir auch sehen, dass wir unseren Messebetrieb aufrechterhalten und unseren Status quo wahren.
Ja. Wenn wir auf den anderen Bereich der Logistik gucken, also wie kommen die Besucher überhaupt dahin, haben Sie ja vor den Toren im Süden den Messebahnhof. Da gab es ja auch schon, oder gibt es ja die größten, die wildesten Pläne, was den Ausbau zum Kölner Hauptbahnhof 2.0 angeht. Es gab immer mal die Idee der Messeseilbahn, die mal hier und da schwirrte. Wie sehen Sie das im Moment? Sind die Pläne so, wie Sie die auch brauchen?
Ja, es kann immer mehr sein, sage ich mal. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Es ist in den letzten Jahren auch gelungen, gemeinsam mit der Stadt bei der Deutschen Bahn die Sensibilität deutlich zu heben. Für den Deutzer Bahnhof, für den größten Schnittbahnhof, den es in Deutschland überhaupt gibt, Nord-Süd und Ost-West. Und das freut uns. Es soll ja auch, was das Gebäude angeht, Bahnhof Deutz, einiges passieren. Da gibt es ja noch große Mängel, auch was die Barrierefreiheit angeht. Wir werden ja jetzt durch die Messe-City dort ein ganz anderes Entree haben, auch zum Messegelände. Und dann wird das Confex, ich sage ja immer, das Confex wird das einzige Konferenzzentrum in Deutschland mit einem eigenen ICE-Anschluss sein. Das ist natürlich fantastisch, ja, auch was die Anbindung angeht. Also ich glaube, da erfolgt jetzt schrittweise eine Aufwertung. Wir müssen über neue Dinge nachdenken, sei es Wassertaxi, sei es auch die Seilbahn. Wir haben das ja auch gepusht, diese Entwicklung. Wir werden das auch im Rahmen der Polis Mobility weiter pushen, das wird ein schönes Instrument auch für uns sein, immer wieder diese Themen zu präsentieren, auch Unternehmen einzuladen, hier ihre Lösung zu zeigen. Und es ist ja oftmals so, dass auch die Entscheidungsträger, wenn sie das dann auch mal sehen und vorgeführt bekommen, plötzlich einen anderen Blickwinkel auf bestimmte Projekte nehmen und dazu dienen auch solche Austauschbörsen.
Ja. Wenn wir auf die Besucher gucken, und ich glaube im Jahr 2019, wo es im Rekordjahr, hatten sie 3 Millionen gezählt, 200 Länder, das dürften so ziemlich alle sein. Was spiegeln die Ihnen wieder, was das Bild der Stadt generell angeht, also was vielleicht nicht nur den Messebahnhof angeht, sondern was die Domplatte angeht, was die Innenstadt angeht, wo muss Köln, wo müssen bestimmte Kölner Organisationen vielleicht noch nachziehen?
Ja, fange ich mal mit dem Positiven an. Grundsätzlich ist es so, dass unsere Kunden nach wie vor sehr gerne nach Köln kommen. Also hier schätzt man ja den etwas entspannten Umgang in der Stadt mit den Leuten. Es ist ein Riesenstandortvorteil, dass unsere Kunden eben nach Messeschluss, wenn man den ganzen Tag in der Messehalle war, von dem Lärm umgeben war, dass man auch mal eben zu Fuß über die Brücke ins Brauhaus fällt, ja, bevor man dann weiter zum Abendessen oder zu irgendeinem Event geht. Das ist alles sehr unkompliziert bei uns möglich. Wir müssen natürlich sehen, dass die Verkehrssituation sich auch nochmal verbessert. Also das ist ja jetzt, glaube ich, auch mal angegangen worden mit den ganzen Investitionen in die Ampelsysteme und so weiter. Wir müssen das Thema rund um den Messekreisel lösen. Das ist ein Riesennadelöhr, was nach wie vor für viel Unmut sorgt rund ums Messegelände. Dann glaube ich, dass wir auch die Anbindung durch den Flughafen nicht vernachlässigen können und dürfen. Wir müssen sehen, dass der Flughafen Köln-Bonn immer noch auch Geschäftsdestinationen anfliegt. Wir brauchen die direkte Verbindung zumindest zu den europäischen Metropolen. Da ist in der Vergangenheit einiges verloren worden. Es kann nicht sein, dass man hier alle 2 oder 3 Tage nur nach Madrid fliegen kann von Köln aus oder nach Kopenhagen oder sonst wo, sondern wir brauchen gerade, ich rede jetzt nicht von großen Überseeverbindungen, sondern wir brauchen die Anbindung an unsere europäischen Nachbarn, wo es eben mit dem Zug nicht möglich ist. Okay. Der Zug wird ja auch in den nächsten Jahren weiter ausgebaut, aber schon es gibt Destinationen, die man eben mit dem Flieger einfach erreichen muss innerhalb Europas. Also da würde ich mir wünschen, dass sich da auch was bewegt. Kommen wir zu der anderen Seite der Medaille, was nicht nur uns, sondern vor allen Dingen auch unseren Kunden aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist halt die zunehmende Verwahrlosung des öffentlichen Raums. Also das wird mir immer wieder gespiegelt, speziell was die Innenstadtbereiche angeht, auch rund um den Dom. Ich weiß, dass da einiges schon gemacht wurde, aber ich würde mir schon wünschen, dass man, ich sag mal, in der Innenstadtmeile, wo ja viele unserer Besucher halten sich ja entweder in ihrem Hotel, auf der Messe oder in der Innenstadt auf, weil sie alle im Prinzip mal den Dom sehen wollen, weil sie alle vielleicht die ein oder anderen Museen mal auch besuchen wollen. Und da würde ich mir wünschen, dass da deutlich mehr Augenmerk auf Sauberkeit, auf äußeres Erscheinungsbild der Stadt gelegt wird.
Und stoßen Sie da auf Gehör mit den Plänen? Das klingt ja so exotisch jetzt auch nicht.
Ja, also wir adressieren das immer wieder. Das ist natürlich schwierig, weil sich da auch mittlerweile bestimmte Szenen breit gemacht haben, die ja nicht nur die Geschäftsleute in der Innenstadt stören, sondern vor allen Dingen auch unsere Besucherinnen und Besucher. Da ist natürlich viel von auch Diebstahlsdelikten die Rede. Das ist ein Phänomen, glaube ich, was jede Großstadt über sich ergehen lassen muss, aber die Prävention und dann die Durchsetzung der bestehenden Gesetze und Auflagen, das ist das Mindeste, glaube ich, was wir verlangen können.
Herr Böse, vielen Dank für die Antworten und Einblicke. Ich hätte zum Abschluss noch 3, 4 kurze Fragen. Messegelände jetzt mal außen vor, was ist denn Ihr Lieblingsplatz in Köln?
Das ist in der Tat der Platz vor dem Quest Hotel und dem Fonda-Restaurant. Das finde ich großartig. Das ist eine Oase der Ruhe innerhalb der Stadt Köln. Und da gibt es dann vorne diese kleine Kölschkneipe an der Ecke. Also man ist da bestens aufgehoben, wenn man einen entspannten Abend in Köln haben will. Dann trinkt man erstmal 1, 2 Kölsch und dann geht man ums Eck ins Fonda und kann dann wunderbar draußen sitzen.
Und umgekehrt, was ist der furchtbarste Ort der Stadt für Sie?
Der furchtbarste Ort der Stadt, ja. Ich finde immer noch die Orte unter den Brücken beim Dom, finde ich, ja, nicht gerade einladend. Also jedes Mal, wenn ich da entlang fahre, denke ich mir, das ist keine gute Visitenkarte der Stadt.
Wo wird Köln unterschätzt noch?
Ja, ich glaube, dass Köln sich überhaupt nicht verstecken muss, auch gegenüber Berlin oder München oder Hamburg. Wir haben hier einen ganz speziellen Mix an Vielfalt, auch was die Wirtschaft angeht. Das ist auch die Stärke. Ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen mehr Ehrgeiz entwickeln, auch was die Visionen und deren konkrete Umsetzung angeht. Wenn ich mir eine Stadt ansehe wie Mailand, die ähnlich groß ist wie Köln, wie die sich in den letzten 5-6 Jahren auch entwickelt hat. Und das hängt natürlich auch sehr stark mit Leuchtturmprojekten in der Infrastruktur zusammen. Das ist immer verbunden mit vielleicht dem ein oder anderen spektakulären Hochhaus, was gebaut wird. Also ich kann die Diskussion im Moment rund um den Friesenplatz da wirklich überhaupt nicht verstehen. Ja, da werden private Investoren beauftragen, da einen Weltarchitekten, um für Köln wirklich ein tolles Landmark zu setzen. Und da wird seit Jahren diskutiert und über Höhenkonzepte diskutiert. Wenn man viel in der Welt unterwegs ist und dann sieht, in welcher Geschwindigkeit auch Dinge umgesetzt werden woanders und man kommt dann nach Köln zurück, kommt man schon mal ins Nachdenken.
Und vielleicht abschließend noch, Sie haben die Erfahrung jetzt machen müssen in den letzten Jahren. Jetzt haben vielleicht auch einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer noch in den kommenden Wochen runde Geburtstage, große Familienfeiern geplant und wissen noch nicht genau, wie es funktionieren kann. Wie ist man denn ein guter digitaler Gastgeber?
Ein guter Digitaler. Ja, da habe ich ja viel erlebt. Ich habe jetzt für die Interzum at Home habe ich zum Beispiel ein Gin-Tasting für einen Aussteller, digitalen Ausstellerabend bekommen. Es gibt ja auch auf den sozialen Netzwerken Apps, wo man wunderbar miteinander auch Abende verbringen kann. Aber so schön das vielleicht ein-, zweimal ist, eine private Feier zu Hause oder in einem schönen Restaurant ist durch nichts zu ersetzen.
Herr Bösig, danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Bitteschön.
Wirtschaft Köln am Platz.
Und wie ist es bei Ihnen? Freuen Sie sich wieder auf Dienstreisen, Messebesuche und Konferenztage? Oder sind Sie ganz froh, dass diese neue Normalität, die wir gerade suchen, vielleicht mit etwas weniger Reisen und mit etwas weniger Trubel verbunden sein könnte? Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser Podcast mit Gerald Böse einige spannende Einblicke über die Zukunft der Kölnmesse und die Zukunft des rechtsrheinischen Kölns verschafft hat. Bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer Sie diesen Podcast hören, können Sie uns natürlich gerne abonnieren oder eine Bewertung hinterlassen. Haben Sie Fragen, Kritik, Ideen? Immer her damit. Etwa bei LinkedIn auf dem Profil Rotonda Business Club oder per Mail an podcast@rotonda.de. In der kommenden Woche hören Sie hier die Geschichte von Mario Konrad. Der hat das Kölner Unternehmen Ryzen gegründet. Das ist eine Ausstattungs- und Bekleidungsmarke, die sich auf den Triathlonsport fokussiert. Los ging es für Konrad mit dem Verkauf von Equipment aus dem Kofferraum, am Rande von Sportveranstaltungen. Heute gehört der deutsche Triathlon-Star und Olympiasieger Jan Frodeno zu den Gesellschaftern von Ryzen. Wie Mario Konrad aus der ehemaligen Markthalle im belgischen Viertel ein erfolgreiches Direct-to-Consumer-Unternehmen aufbaut, das hören Sie kommende Woche bei Wirtschaft Köln Unplugged mit meinem Kollegen Stefan Merks. Mein Name ist Manuel Heckel. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!